Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meyerhöfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
Servus, Fabian. Schön, dass ich da sein darf.
Das ist nett von dir, dass du es wieder einrichten konntest. Und wir begrüßen heute bei uns eine Premiere, einen Neuzugang der Blue Devils wieder. Er ist zum ersten Mal hier, aber er ist nicht zum ersten Mal in einem Podcast. Herzlich willkommen, Luis Marosch. Luis, servus.
Servus. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Uns genauso. Und wir haben jetzt ja schon ein 20-minütiges Vorgespräch hinter uns. Ich kann euch sagen, wir werden heute nicht über Eishockey sprechen. Es gibt nichts über Eishockey. Scheißegal, wie das gegen Bietigheim und gegen Regensburg laufen ist. Wir wollen hier nur über die Hobbys von Luis sprechen. Dein so einen Gast hat man hier, glaube ich, ich muss überlegen, ich glaube noch nie, der sowas von sich behauptet, aber das ist so ein kleiner Cliffhanger, da kommen wir nachher dazu. Erstmal machen wir natürlich unsere Pflicht, blicken auf das letzte Wochenende zurück. Es gab einen aus meiner Sicht überraschenden Heimsieg gegen Bietigheim und dann eine Derby-Niederlage in Regensburg. Da blicken wir kurz auf die beiden Spiele zurück, auf das Personal-Update, was die Blue Devils zu Beginn der Woche veröffentlicht haben. Dann besprechen Tom, wir zwei kurz, da braucht der Luis nichts sagen, den Neuzugang, den es nicht gibt. Und dann kommen wir, glaube ich, zum Luis. Das machen wir alles jetzt. Das machen wir zack, 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 gehen wir da durch, damit wir dann zum Luis seinen Hobbys kommen. Weil das wird.
Da freust dich drauf.
Ja, freue mich. Nein, das ist. Der hat mich ja selber jetzt angefixt. Also das. Weil da hat er Sachen verraten, die hat man hier einfach selten. Aber gehen wir es chronologisch durch. Letzten Freitag Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers, die Blue Devils. Es ist schon fast ein Evergreen, arg dezimiert mit Mini-Line-Up. Also es stehen nur noch 10 Stürmer zur Verfügung. Es sind zwar 7 Verteidiger, aber, und da gehört der Luis immer dazu, mit Luis Marosch und Dominik Bohatsch, 2 Rückkehrer nach Verletzungspause. Wie ist es, wenn man nach einer relativ, was heißt lang, aber trotzdem, einige Spiele hast verpasst, wenn man da wieder zurückkommt, ist man da sofort wieder bei 100% oder brauchst du da eine gewisse Anlaufzeit wieder, um diese Spielhärte zu bekommen?
Ja, ich finde, das kommt immer drauf an, was du hast. Also bei mir war es jetzt nichts so Wildes. Also ich hatte bloß eine Gehirnerschütterung. Also was heißt bloß? Jetzt auch nicht so lustig, aber ich weiß gar nicht. Bei mir waren es ja bloß 2 Wochenenden, glaube ich. Aber habe mich dann eigentlich relativ schnell wieder eingefunden. Wenn du halt im Training bist und so, da kommt das eigentlich alles wieder. Jetzt, wenn du am Knie oder so verletzt bist, weiß ich nicht, hatte ich zum Glück noch nie. Aber letztes Jahr zum Beispiel Innenband im Ellbogen gerissen, da war ich auch 3 Monate raus, aber bin dann eigentlich auch relativ gut wieder zurückgekommen. Also, weiß nicht, das, glaube ich, kommt einfach. Also
bei dir hat man den Eindruck gehabt, da ist sofort wieder drin. Dominik Bohatsch hat man schon, der war naja, viel länger raus als du, monatelang raus. Da war schon ab und zu noch ein wenig, wenn man ihn kennt vorher und wenn man das jetzt gesehen hat, da war noch ein bisschen Handbremse dabei, ist aber verständlich. Nur die personelle Situation lässt halt überhaupt nicht zu, dass da irgendwie jetzt langsam herangeführt wird, sondern ihr müsst sofort wieder abliefern. Eigentlich, und man spricht ja im Vorfeld immer so im Stadion, wenn man ankommt mit Leuten, die man immer wieder trifft, mit Fotografen, mit Leuten aus dem Verein, mit dem Umfeld, vom Kampfgericht, wie man so schön sagt. Und da war ich jeder so der Meinung, Award und Rubesch fehlen, Offensive, da wird's haarig. Und dann kommt auch noch Bietigheim, richtig formstarke Gäste. Aber dann, muss man sagen, Heimsieg. Habt ihr euch selber ein bisschen überrascht? Oder wie war so die Ausgangslage bei euch in der Mannschaft?
Nee, wir wussten, das wird ein hartes Spiel, weil halt gekürztes Line-Up und so ist immer hart. Du musst viel mehr laufen wie der Gegner. Aber eigentlich, wir haben uns schon gut darauf eingestellt. Wenn es halt die 15 richtigen sind, ist das eigentlich egal. Also da können dann 25 andere kommen. Wenn du gegen die 15 richtigen spielst, wird es schwierig. Und wir haben halt geschaut, dass wir die so gut wie möglich unter Druck setzen und alles. Und ich würde sagen, es hat alles gut funktioniert. Und da muss man noch dazu sagen, dass der Simon Wolf auch einen brutalen Job gemacht hat. Also der war auch super gut gewesen. Aber
Man of the Match auf eurer Seite. Völlig zu Recht. Simon Wolf, München-Leihgabe, war im Tor gegen Bietigheim, hat absolut sensationell gehalten. Ich lege nicht den Finger in die Wunde, aber ich sage einfach, Bietigheim war dann aber irgendwo auch der richtige Gegner, weil, oder vielleicht ihr habt ihnen dermaßen den Schneid abgekauft, weil wenn man die letzten Wochen gesehen hat und der Coach Buchwieser hat im Vorfeld ja völlig zu Recht von den Ausländern, von den Conti-Spielern dort geschwärmt, das wären die Besten der ganzen Liga und die habt ihr überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und dann ist es halt irgendwann so, dann dauert es ein bisschen, torloses erstes Drittel, dann fallen die Tore im zweiten Drittel und hinten raus, ja, ganz, ganz clever. Ganz, ganz clever dann einmal zur richtigen Zeit, da die richtigen Tore, die Tore zur richtigen Zeit gemacht. Auch von so einem Rückschlag wie das Anschlusstor zum 1:2 ist, glaube ich, schlag mich doch 2 Sekunden vor Ablauf.
2 Sekunden vor der zweiten Pause.
Genau, unglücklich gefallen. Aber war auch kein Problem. Und dann hast du halt einen Luca Gläser, der einmal wieder trifft.
Zweimal.
Ah, ich bin garstig. Ich weiß, der Luca hört da immer zu, aber nein, er ist natürlich auch in tollen Form gewesen, war, glaube ich, da Bietigheim sein drittes Spiel in Folge, wo er getroffen hat. Und dann hat er auch sich den goldenen Helm geschnappt, den er dann in Regensburg das erste Mal tragen durfte. Bietigheim war ja ein besonderer Gegner für euch, Luis. Hat das Hinspiel, das ihr 6:1 verloren habt, hat es für euch in der Vorbereitung irgendeine Rolle gespielt noch?
Nee.
Saß da noch ein Stachel tief bei euch?
Eigentlich überhaupt nicht. Klar, wir wussten, da kommt ein starker Gegner. Wie gesagt, die Ausländerreihe von denen, wir wussten, was die können. Und wir waren aber jetzt nicht irgendwie, oh fuck, wir haben 6:1 gegen die verloren im Hinspiel. Also hat uns nicht gestört. Wir wussten, wir müssen hart arbeiten. Wird nicht einfach. Und wir haben einfach geschaut, dass wir denen so wenig wie möglich geben, auch der Ausländerreihe. Und du siehst halt, wenn du da manchmal in Köpfe reinkommst, dann können die nichts mehr machen. Dann siehst du das sofort an der Körpersprache von denen und so. Der Goldhelm, der hat es nach dem zweiten Drittel, hast du ihn vergessen können.
Das war Jack Dugan. Ich sage, es war der richtige Gegner zur richtigen Zeit, aber du sagst es völlig richtig, die hatten irgendwann, ja, das ist so Sansa dann, so launische Dieben, die hatten keinen Bock mehr. Die Weiden waren so giftig, so griffig, so kompakt, haben die Räume ganz, ganz eng gemacht und da konnten sie nicht sich entfalten. Und trotz des kleinen Line-Ups ist es dann gelungen, diese Mannschaft im Kollektiv zu besiegen, weil eben auch Leute ich habe dann mit ihm danach gesprochen, mit Tom Schwarz, die jetzt nicht immer so im Fokus stehen, nicht immer auf dem Scoreboard auftauchen, da mal in den Fokus kommen und wichtige Tore erzielen und natürlich der Torjäger vom Dienst der Zeit, Konstantin Vogt, der ja vom Coach Buchwieser gelobt wurde und dann weiterhin trifft und mittlerweile schon bei 4 Saisontoren steht. Also aus dem Chancentod, wir hatten ihn letzte Woche hier zu Gast, wird dann langsam ein Scorer. Hat ihm auch sichtlich gut getan. Und dann geht man eigentlich mit Rückenwind ins Derby. Nach Regensburg, zu deinem, darf man so sagen, zu deinem Heimatverein, oder? Darf man so sagen?
Ja,
gell? Was besonders für dich?
Derbys sind immer was Besonderes. Jetzt nicht, weil ich dort aufgewachsen bin oder so, aber einfach so, halt, die Stimmung ist geil. Jeder ist heiß auf dem Derby. Das ist ja so das Geilste eigentlich, was du spielen kannst. Aber jetzt, also, sag jetzt nicht überbesonders,
okay. Bloß
weil das Regensburg ist.
Okay, aber für die Fans war es auch was Besonderes. Es war wieder pickepacke voll, ausverkaufte Donau-Arena. Viele Weidner Fans mit unten. Ich habe es gesagt, das war eine Völkerwanderung am Sonntagnachmittag darunter. Wann bin ich hier weggefahren? 2:30, sowas um den Dreh. Und wenn du dann die A93 runtergedüst bist, da hast du also viele blaue Trikots in den Autos überholt und dann auch im Stadion. War sehr bombastisch, also die Zahlen gehen ein wenig auseinander. Schwankt so 500, 600 Leute werden es wohl wieder gewesen sein, die Blue Devils dort unten unterstützt haben. Letztendlich hat es ergebnistechnisch nicht funktioniert. Es gab eine 0:3 Niederlage. Ich sag's mal kurz aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht wurde das Spiel in den ersten 5 Minuten verloren. Da gab es 2 Gegentore. Ich habe es nicht mehr am Kopf, 138 Sekunden, glaube ich, zack, zack, stand es 2:0 für Regensburg und die Blue Devils haben ein bisschen gebraucht, um sich ja frei zu schwimmen, um im Spiel anzukommen, waren dann aber mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar die bessere Mannschaft, trotz wieder mal ganz, ganz kleinem Aufgebot, haben dann gedrückt, hat dann nicht geklappt und hinten raus war es dann eben ein Empty Netter, der das 3:0 hergestellt hat, der nur noch statistischen Wert hatte. Wie habt ihr das Spiel aufgearbeitet, Luis? Wie habt ihr das Videoanalyse mit dem Coach? Was hat der euch für eine Analyse ans Herz und zur Hand gegeben?
Ja, wir haben es heute nochmal angeschaut. An sich wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, ersten 5 Minuten waren entscheidend. Mhm. Da haben wir die 2 Tore gefressen. Waren vermeidbare Tore. Aber ja, wir haben uns dann wieder zurückgekämpft. Problem war halt, dass wir dann einfach die Chancen nicht gemacht haben. Vielleicht fehlt da so ein Ward, der dann halt einfach mal das Ding eiskalt reinhaut oder so. Wir hatten die Chancen, klar. Ja. Aber hat halt dann nicht gereicht. Manchmal, wenn es halt dann einfach nicht läuft, läuft es nicht. Also da geht dann auch nichts rein. Das ist.
Was war in den ersten 5 Minuten? Zu welchem Ergebnis seid ihr da gekommen? Habt ihr, jetzt mal ganz salopp formuliert, hat er den Start einfach verpennt, war da noch nicht richtig da, haben euch die überrumpelt, was war da los?
Überrumpelt glaube ich nicht, aber es war einfach so 2, 3 Plays, wo wir einfach kurz nicht da waren in dem Moment und dann, wenn einer verpennt, wird es schwierig, weil dann spielen die da einen Pass und da nochmal und dann auf einmal ist alles vogelwild. Mhm. Und ich würde sagen, also einfach vielleicht in den 2 Situationen verschlafen. Mhm. Also.
Okay, aber es gibt kaum ein Wochenende, wo man nicht über Schiedsrichterentscheidungen sprechen müssen. Es gab wieder eine Situation. Es ehrt die Blue Devils. Ich habe mit dem Louis schon am Sonntag nach dem Spiel gesprochen und auch du hast gesagt, mein Gott, der Schiedsrichter entscheidet, der Schiedsrichter pfeift es, da muss man das akzeptieren. Auch der Sebastian Buchwieser hat es gesagt, Schiedsrichter machen ihren Job, schwierigen Job, enge Entscheidungen, können nicht alles richtig machen. Was ist passiert? 10 Minuten vor Schluss, Cedric Schimmens erzielt einen Anschlusstreffer, den vermeintlichen Anschlusstreffer, der dann wegen einer vermeintlichen Abseitsposition im Vorfeld nicht anerkannt wurde. Ich saß auf der Pressetribüne, neben mir saß der Videocoach der Blue Devils, Luca Wenzel, und ich habe bloß so rübergeschaut, so Abseits, und er schüttelt bloß so den Kopf, no, und hat mir die Szene so gezeigt, und es war die Scheibe war nicht draußen. Aus dem Angriffsdrittel und war halt bitter, war eine knappe Entscheidung, aber jetzt, ich bleibe dabei, die war nicht so knapp, dass man es nicht hätte sehen können. Pech für die Blue Devils, Abseitsentscheidungen sind nicht Teil oder berechtigt, um dann im Nachgang überprüft zu werden mit offiziellem Videobeweis. Das hat man dann auch gesehen, Jürgen Grumrich, also so schon lange nicht mehr. Also da, ich habe Angst gehabt, der renkt sich den Arm aus, so hat er gefuchtelt da draußen auf der Bank, der Basser Buchwieser, der an diesem Tag Geburtstag gefeiert hat, hätte sich vielleicht einen anderen Geburtstag gewünscht, aber der war hat abgewunken und so weiter. War halt Pech. Das wäre nämlich genauso die Situation gewesen und vielleicht, du hast es mir am Sonntag erzählt, vielleicht kannst du das nochmal sagen, was passiert in so einem Fall. Die Mannschaft, die 2-0 führt, bekommt 10 Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer. Was macht das im Kopf mit der einen, sowohl mit der anderen Mannschaft?
Ja gut, 2-0, haben wir ja geredet, immer schwierige Führung. Jetzt, wenn du 10 Minuten vor Ende kriegst du das 2-1, dann ist natürlich bei jedem so, fuck ey, wir haben noch 10 Minuten, jetzt müssen wir uns richtig zusammenreißen. Und viele werden dann so passiv einfach, also die wollen keine Fehler machen. Aber wenn du keine Fehler machen willst, machst du noch mehr Fehler. Und dann meistens kriegst du das 2-2 und dann schaut das halt schon wieder alles ganz anders aus. Also hätte anders ausschauen können. Schiedsrichter hat noch niemand überredet. Also
sage ich im Fußball auch immer. Sag ich, was beschweren die sich jetzt? Die haben noch nie eine Entscheidung zurückgegeben.
Bringt nichts.
Also. Nee, ist so. Es ehrt euch, dass ihr das im Nachgang so gemacht habt. Zumindest sobald ein Mikrofon davor war. Wenn das Mikrofon aus war, dann waren die Töne auch mal etwas anders.
Ist ja auch verständlich.
Ist ja auch verständlich, aber eben genau aber, bei dieser Punkt, weil da wurde dann auch gesagt, Mensch, wenn da das Tor zählt, dann kriegen die Flatter, dann kriegen die zittrige Knie und so weiter, aber gut. So
ist aber es. Weißt du, was meine Hoffnung ist? Ja. Es gleicht sich ja oft innerhalb von der Saison irgendwann so ein bisschen aus.
Ist recht Jürgen Rumrich. Das war genau seine Argumentation.
Siehst du? Jürgen Rumrich und ich.
Ja. Der hat am Pascal Sonntag, Blatt dazwischen. Der hat am Sonntag gesagt, ach komm, Jungs, es gleicht sich alles aus im Laufe einer Saison.
Aber wenn es sich dann gegen Ende der Saison ausgleicht,
ist es ja gut wieder.
Ist es ja gut.
Louis, mir ist eine Situation aufgefallen oben. Ich weiß nicht, also in Regensburg. Also, ich will da ja jetzt nicht schwärmen, aber die Presseplätze, huhu. Da sitzt du, wenn du Weiden vergleichst, wo du an der Bande sitzt, wo da, wenn mal ein Check dagegen kommt, da kommt da der Laptop entgegenflogen.
Ja, ist ja noch geiler, da bist du ja live dabei.
Ja, schon.
In Regensburg sitzt da oben, ja, das ist ja nicht live
dabei.
Aber du
hast einen besseren Überblick. Überblick. Also, du bist zum Beispiel, wenn die Scheibe bricht, bist du voll dabei, da unten, live dabei. Aber mir ist eine Situation aufgefallen, da bist du, bist nach vorne gezogen ins Angriffsdrittel der Regensburg und ziehst dann von rechts zum Tor, bist eigentlich relativ blank vom Tor. Relativ frei, du hast ihn auf der Rückhand liegen.
Naja.
Da haben wir uns oben angeschaut. Warum schießt er nicht?
Ja, ich wollte, aber dann bin ich ein bisschen verrutscht und dann war es das. Also ja, okay. Ein Millimeter weg und dann konnte ich da nichts mehr machen.
Das sind also so kleine Situationen. Und seid ihr dann so feinfühlig, da muss er dann wirklich 100% liegen, damit du den Schuss nimmst?
Ja, ich hätte, also hätte ich da irgendwas versucht, kann es eigentlich wäre hingefallen und die Scheibe liegen geblieben. Also hat dann einfach noch dümmer ausgeschaut, wie es schon war. Okay. Nee, aber eigentlich sollte man immer versuchen, so viel auszubringen wie möglich.
Genau, aber ist mir nur im Kopf geblieben, die Situation, weil wir da oben alle, warum schießt er nicht? Aber gut, jetzt wissen wir es. Wie dem auch sei, es war eine 0-3 Niederlage und ich glaube, so richtig geärgert hat man sich im ersten Moment, aber allein die Reaktion der Weidner Fans hat gezeigt, okay, die Mannschaft hat mit diesem Aufgebot, mit diesem kleinen Line-Up alles gegeben, sie haben wieder gekämpft, sie waren ebenbürtig. Und was einen immer eigentlich positiv stimmt, weil wenn man sagt, was wäre eigentlich möglich gewesen, wenn die Blue Devils dieses Spiel hätten komplett bestreiten können? Und dann, glaube ich, muss man in Regensburg so ehrlich sein, muss man sagen, dann wäre es wahrscheinlich eng geworden, weil es war jetzt nicht so, dass Regensburg da die Sterne vom Himmel gespielt hätte, überhaupt nicht. Natürlich sind die offensiv gut, aber die Blue Devils hatten trotzdem Chancen und wenn du da so vorne, wenn du so Entscheider hast, nenn jetzt nur mal Rubesch, Wort, wenn du einen dabei hast, kann das schon helfen in dieser Situation und das bringt uns eben zum nächsten Thematik. Am Montag dann, einen Tag später, haben die Blue Devils ein Personal-Update veröffentlicht, wie es denn ausschaut und da gab es die Hiobsbotschaft, dass ja, der Kapitän länger raus ist, Thomas Rubesch muss operiert werden und wird den Blue Devils für längere Zeit fehlen. Wie lange, das ist noch offen. Es wird geraunt, dass er in dieser Saison gar nicht mehr spielt, dass er doch wieder zurückkommt und die Verletzung dann in der Sommerpause richtig auskuriert und dann nochmal was richten lässt. Das ist viel Spekulation. Auf jeden Fall ist er jetzt raus erstmal. Er fehlt länger. Tyler Ward, hat man so nach dem Bietigheim-Spiel am Freitag so ein bisschen geraunt, er könnte vielleicht das in Regensburg probieren, das hat sich als nicht wahr, als Trugschluss herausgestellt, er wurde nochmal untersucht und muss nochmal pausieren, nochmal 2-3 Wochen Pause, also die Topscorer gehen dir ab. Gleiches ist bei Nick Germain, der jetzt nach dieser hinterhältigen Kuhn-Attacke wieder verletzt ausfällt, musste operiert werden, ist ebenfalls länger raus und bei Zach Zekos stehen in dieser Woche noch weitere Untersuchungen an. Wie lange da die Ausfallzeit sein wird, aber es schaut jetzt auch nicht so aus, als würde er am Wochenende zurückkehren. Vorsichtig positive News gab es von drei anderen, das sind zum einen Michael McNiven, der Goalie ist wieder fit, kehrt am Wochenende zurück in den Kader, in Krimitschau und zu Hause gegen Düsseldorf. Vladislav Filin ist auch wieder auf dem Eis, braucht noch ein bisschen Wettkampfhärte, noch ein wenig Trainingszeit. Da wird auch noch 2-3 Wochen vergehen, bis er wieder so weit ist, um bei 100% zu sein. Und Maximilian Kolb ist auch wieder zurück am Eis. Allerdings hier, das hat er vor 2 Wochen hier bei uns persönlich im Podcast auch gesagt. Also bitte, Piano, keine zu großen Erwartungen an ihn. Wie hat er gesagt am Anfang, es hat eher etwas von Laufschule am Anfang, wenn er wieder zurückkehrt. Also da muss er erstmal wieder sich zurechtfinden. Und dann, ja, wenn man da die richtigen Schlussfolgerungen daraus zieht, das heißt eigentlich, da muss ein neuer Spieler her, mindestens einer, wenn nicht zwei, du brauchst vorne, brauchst du eigentlich Soforthilfen. Keine, die sich erst entwickeln müssen, die erst Akklimatisierung benötigen, die du sofort reinschmeißt und die garantieren dir einen Wort Rubesch-Schnitt, sprich von mindestens einem Punkt pro Spiel, was die haben. Sowas wäre eigentlich nötig, jetzt ganz frisch. Ich weiß nicht, ob es offiziell irgendwann wird, aber meine Infos sind jetzt, dass es in dieser Woche keinen Neuzugang mehr geben wird, habe ich heute Mittag erfahren. Stand jetzt, es gab wohl Interesse an einem Spieler. Man war sich einig mit ihm, allerdings hat der dann keine Freigabe für den Wechsel bekommen. Das ist mein Stand. Wir werden sehen, ob es vielleicht sich doch noch etwas tut, weil ganz ehrlich muss man sagen, mit diesem Line-Up sind ab und zu Ausreißer nach oben möglich. Überraschungen sind machbar, aber auf Sicht gefährdest du mit diesem kleinen Line-Up, glaube ich, schon die Saisonziele. Also da muss was getan werden, vor allem ein Rubesch, ein Wort, die sind eben nicht zu ersetzen. Vor allem mit ihrer Abschlussstärke, Da muss was getan werden. Und ich denke, Jürgen Rummelig ist da eifrig dabei, aber jetzt kurzfristig erstmal, jetzt vor dem nächsten Wochenende, schaut es nicht danach aus, dass sich was tut. So, Eishockey beendet. Luis, wir reden jetzt nicht mehr über Eishockey. Wir reden nur noch über dich, über deine Hobbys. Aber zuvor gebe ich kurz ab in die Werbung.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Medien. Präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe mit ihren Produktionsstandorten in Erbendorf, Eschenbach und Pressart. Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder hochspezialisierte Fertigungstechniken, die Meierhöfer-Gruppe steht für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Mit modernster Technik, einem starken Team und unserem Motto »Geht nicht, gibt's nicht« setzen wir neue Maßstäbe. Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Dann besuche unser Karriereportal unter www.meierhofer-gruppe.de. Hier warten spannende Jobangebote und berufliche Perspektiven auf dich, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich, von der Ausbildung bis hin zu Positionen für erfahrene Fachkräfte. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Powerplay-Podcast.
Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Heute mit Luis Marusch und ich habe es angeteasert und jetzt lösen wir es auf. Der Tom war auch nicht da beim Vorgespräch, du wirst auch überrascht sein. Ich steige direkt ein.
Mich überrascht hier gar nichts mehr.
Doch, sowas hast du hier. Du hast hier Felix Noah gehabt, ja okay. Das war.
Ich sage, mich überrascht hier gar nichts mehr.
Aber... Nee, was denkst du? Ich frage dich jetzt mal, bevor ich jetzt mit dem Luis drüber rede. Was denkst du, macht ein Eishockey-Profi wie der Luis Marusch, der 21 Jahre alt ist, glaube ich, kein Jahr unterschlagen. Was denke ich, macht er am liebsten in seiner Freizeit?
Naja, wenn du so fragst, dann ist das wahrscheinlich keine der Standards.
Nein.
Die Standards wären sowas wie Golf spielen gehen oder was hatten wir?
Fantasy-Football zocken.
Fantasy-Football, wir hatten Autosimulator.
Das war Nado nachtsam.
Kart fahren und genau, so weiter. Also genau. Das ist es dann alles nicht.
Nein. Aber fragen wir doch, Luis, wie schaut denn? Ist nämlich eine Fanfrage, die ziehe ich vor. Was machst du, wenn du nicht am Eis stehst?
Am liebsten gehe ich tatsächlich angeln. Mit meinem Opa. Das mache ich, seitdem ich 2 bin. Sportlich, ja, bin ich eher raus. Also so Sport, Fußball, Fantasy, Football und so Zeug, gar nicht meins, taugt mir nicht. Gibt mir nichts. Aber Angeln, das ist meine Leidenschaft, ja.
Also nochmal, du interessierst dich abseits deines Berufslebens, du bist Profisportler, interessierst dich überhaupt nicht für Sport. Du schaust auch kein Eishockey.
Nee, nichts, gar nicht. Also ich liebe Eishockey über alles. Ich könnte nicht mehr ohne. Aber schauen, wenn ich schaue, dann will ich es halt spielen. Also das ist dann so. Aber so, ich schaue also schau gar nichts. Also okay. Sportlich schaue ich überhaupt nichts.
Weltklasse. Und so ein Angeltag mit Opa, wie schaut der aus? Wann beginnt der? Wie lange dauert der?
Ja, es kommt immer drauf an. Also die meiste Zeit gehe ich eigentlich alleine, weil mein Opa sagt, dass ich verrückt bin. das ist dann manchmal so um 5.30 Uhr auf dem Wasser. Heißt, du stehst um 4 Uhr auf, Kaffee.
Fährst dann richtig mit dem Boot raus? Das ist jetzt nicht am Ufer?
So paddel ich halt raus um 5 Uhr. Geil. Dann setze ich mich dahin und ja, da habe ich meine Würstchen, meine Semmeln und am Abend um 11 geht's wieder heim. Zwischendurch ruft der Opa mal an, ob ich noch lebe.
Okay. Ja.
Und da hat er dich draufgebracht, oder?
Ja, also der macht das. Mein Opa ist aus Tschechien. Mhm. Und der macht es auch schon ewig. Und dann, wo ich 2 war, der hat so eine Hütte am See in Tschechien. Und dann bin ich mit ihm immer dahin gefahren. Und dann ja, habe ich halt mit 2 das erste Mal eine Angel ins Wasser geschmissen. Ja, ist affengeil.
Hast du wirklich Angelschein? Alles Mögliche.
Tschechischen Angelschein, ja.
Echt? Also du fährst immer dann nach Tschechien rüber?
Ja, hier muss ich noch machen.
Okay. Immer der gleiche See?
Immer der gleiche See, ja.
Immer der gleiche See. Also die Fische kennen dich dort?
Ja, jeder kennt mich dort. hat er schon wieder. Scheiße.
Ah, Weltklasse. Angeln haben wir ja auch noch nicht. Aber es ist nicht das einzige Hobby von Luis, das überraschend daherkommt. Denn wir hatten hier... Das muss ich wahrscheinlich. Es war der Herr Schweiger, glaube ich, der Klavier spielt, oder? Warst du? Da war der Max mit da. Aber auch der Luis spielt gern
Musik.
Macht gern Musik. Aber auf einem Instrument, was jetzt auch nicht, sage ich mal, alltagstauglich ist. Luis, klär uns mal auf, unsere Hörer.
Also, wieder vom Opa aus.
Hm? Ich sehe schon, der hat den großen Einfluss auf dich.
Der ist Musiker gewesen immer. Der kann jedes Instrument, also egal, was du ihm hinlegst, der kann alles spielen. Und ich habe damals vor dem Eishockey angefangen mit Flöte. Tatsächlich. Ah, ziemlich gut, langweilig. Also,
wer nicht? Also.
Da habe ich Eishockey angefangen, dann war es das mit meiner Flötenkarriere. Jetzt bin ich eine Flöte am Eis. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, ich fange jetzt einfach mal wieder an, was zu spielen. Was ich affengeil finde, was auch nicht jeder macht. Und seit einem Monat spiele ich jetzt steirische Harmonika.
So, jetzt haben wir gerade überlegt, wie sagst du da dazu? Zur Quetschen, wie wir hier sagen, zur steirischen Harmonika, zum Schifferklavier, keine Ahnung, was es hier für
Quetschen,
gell? Ja. Ja. Steirische Harmonika. Ich habe überlegt, ob es da einen hochdeutschen Begriff dafür gibt.
Akkordeon?
Akkordeon!
Ja, stimmt, genau. Da ist es, ja.
Jetzt. Wir haben gerade echt überlegt, wie heißt es. Aber ja.
Wobei, keine Ahnung, vielleicht wollen mich jetzt als Kenner
ja, steinigen,
weil
ist wahrscheinlich,
da wahrscheinlich so viele Unterwerbe.
Ja, ja,
wahrscheinlich schon, ja.
Nee, also, wie oft machst du das? Wie oft bringst du dir das selbst bei? Nimmst du Unterricht?
Also ich mache das jetzt.
Hockst du im Wirtshaus hier am Zeuge und zündest du mal das Wirtshaus an? Nee.
Ich mache das jetzt seit einem Monat. Hab immer wieder so Stunden bei meinem Opa halt, wo er mir dann erklärt und sagt, was ich machen soll. Und dann tue ich jeden Tag 1,5 Stunden, eine Stunde meine Nachbarn bespaßen.
Alter!
An Wojti und einen Kolb. Die können sich das immer anhören. Am Anfang war es schlimm, aber es wird immer besser. Also
und was gibt es da so für Feedback von den Herren Nachbarn?
Ja, Anfang war so ein bisschen Dings, weil du übst halt dann eine Note oder so, da hört sich das halt alles richtig kacke an. Aber mittlerweile sind schon ein paar kleine Ständchen und ja, feiern die.
Echt? Also,
ja, bestimmt müssen die.
Müssen die.
Also ich übe ja da jeden Tag, also die müssen sich das ja anhören, ob sie wollen oder nicht.
Ich denke gerade an Kolbus kleine Tochter, ja, die ist bestimmt begeistert. Nee, super. Also das sind mal interessante Freizeitaktivitäten und vor allem, dass ein Profisportler sagt, Sport interessiert mich nicht.
Ich gehe angeln.
Geil.
Super.
Wie oft gehst du angeln?
Im Sommer versuche ich schon immer oft angeln zu gehen, weil im Winter nicht so viel Zeit habe und im Winter ist auch arschkalt. Also wenn du so draußen sitzt
ja
und
nichts.
Alles abfriert.
Ja.
Also ich war das letzte Mal vor 3 Wochen, haben wir die Saison beendet, für Weihnachten Karpfen gefangen. war schon kalt. Also okay. Schon echt nicht geil, aber sonst im Sommer versuche ich schon immer so Wochenende oder so. Halt unter der Woche trainieren und Wochenende dann Angeltrip zum Opa.
Angeln ist ja das eine, bist dann richtig fit mit zerlegen, ausnehmen.
Kann alles.
Kannst alles.
Kann auch kochen, das Echt? Ding, wenn du willst.
Machst alles.
Da zauber ich dir was rein. Ja,
das glaube ich. Ey. Forelle blau bei Luis Marosch. Ey, ja, Wahnsinn. Nee, bekochst die Mannschaft einmal? Gibt es mal einen Fischabend?
Nee.
Das oder die Nachbarn musst du mal wieder gut machen für die Lärmbelästigung.
Ja, die feiern das ja. Also. Ja, die laden mich ja dann zum Essen ein. Also, dass ich während dem Essen spiele.
Genau. Das, ja. Koch für uns und dann unterhältst du uns mit Musik. Also völlig Wahnsinn. Also das hat man hier noch nie. Freut mich, dass wir mal so einen Einblick bekommen. Weil ich habe Luis gefragt, ob er im Fantasy-Football-Game drin ist. Und dann hat er gesagt, vergiss es. No. Abgewunken. Und dann sind wir auf dieses Thema gekommen, weil wir kriegen ja hier immer Rückmeldung auf diesem Podcast. Und am Anfang, als wir wegen dieses Fantasy-Football-Ding aufgekommen ist, gab es dann, haben wir ja ein paar Leute hier zu Gast gehabt, die da richtig deep drin waren und die das richtig ernst genommen haben und sich hier gegenseitig angeschossen haben. Dann gab es so Rückmeldung, hey, das ist Eishockey-Podcast, ihr könnt doch nicht nur so lange über Fantasy-Football reden, das interessiert doch keinen, bla bla. Mittlerweile gibt es sogar die Rückmeldungen, die sagen, rede doch mal wieder über die Hobbys, über Fantasy-Football oder was weiß ich. Aber da hat man die Spieler eben mal von der anderen Seite kennengelernt. Und gut, ich habe es über Fantasy-Football probiert, aber wir wissen jetzt...
Zum Glück bist du beim Luis da nicht gelandet.
Sehr gut, aber der angelnde Akkordeonspieler ist doch mal eine Neuigkeit, die wir hier mitgeben können. Und ich weiß nicht, als die Weidner noch in der Oberliga gespielt haben, hat man immer so ein Ding, vor allem mit Luca Gläser und Konsorten haben immer so einen Deal geschlossen, was machst du im Fall, wenn ihr aufsteigt, dann bei der Aufstiegsfeier, was musst du da machen? Und der Luca Gläser hat das damals dann wirklich eingelöst, der hat dann bei der Aufstiegsfeier, hat er dann, weiß nicht, vorher, weiß ich, 2000 Leuten, was da war, hat er dann die Hymne von Erzgebirge Aue gesungen, weil das hat er hier verraten, und soll es irgendwann mal eine, was weiß ich, Abschlussfeier heuer geben, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss mir da im Hinterkopf halten, dass es dann ein Ständchen von Luis Marusch gibt vielleicht. Muss ich mal schauen. Zuerst bereitet er an einem, als so Live-Cooking-Act, bereitet er selbstgefangene Forelle zu und dann begleitet und dann unterhält er das Publikum an der Steirischen. So, kurz, ich habe kurz geträumt. nee, fantastische Einblicke, Luis. Aber kurzer Blick zurück ins Sportliche. War ja nicht ganz so nice die letzten 2-3 Wochen. Ich habe hier auf den Matthew Santos geschimpft, auf diesen Rüpel aus Krefeld. Da würde mich einfach mal interessieren, der hat dich verletzt. Du bist ausgefallen. Ihr hattet ein kleinerer Scharmützel am Eis, das gehört dazu. Aber was passiert dann im Nachgang, wenn jetzt der Matthew Santos erfährt, Mensch, der, den ich da weggeräumt habe, der fällt verletzt aus, meldet der sich dann nochmal bei dir oder irgendwie, oder gibt's da sowas wie, hey, sorry, oder irgendwas?
Nee, oder? Das juckt den überhaupt nicht.
Echt?
Der war eine Auswärtsfahrt nicht dabei.
Ja, genau.
Nächstes Heimspiel wieder da gespielt, wieder Tor geschossen. Ja. Den juckt das nicht, wie es mir geht.
Das hätte mich jetzt mal einfach interessiert, ob dann einer, ja. weil die Eishockey-Spieler
den
immer
nicht.
Doch, immer, okay.
Den nicht.
Okay, immer so,
aber es gibt Spieler, da wäre es anders.
Es gibt bestimmt ein paar, die sind anders. Wenn irgendjemand brutal über den Haufen gefahren wird und er verletzt sich schwer, gibt es schon ein paar Spieler bestimmt, die dann schreiben, hey du, sorry, wünsche dir gute Besserung. So, aber da bist du bei dem ganz falsch.
Okay, ohne dass ich jetzt was weiß, ich schätze mal, Jerry Kuhn hat sich auch nicht bei Nick Germain gemeldet, vermute ich mal, ohne es zu wissen. Aber gut.
Ich glaube, der hat sich so entschuldigt.
Echt?
Also der dann den Boys gesagt, dass sie sich entschuldigen sollen bei ihm. Dass die Entschuldigung sagen sollen von ihm.
Okay.
Ja, also bei ihm gemeldet nicht, aber so gesagt.
Okay.
Das macht es auch nicht wieder gut, aber.
Dann müsste ich hier kurz Abbitte leisten. Sollte das der Fall gewesen sein. Also Jerry Kuhn, ich weiß, du bist ein treuer Hörer von uns. Entschuldigung. Sorry. Darf es gerne richtig stellen hier. Nee, wir blicken voraus. Es steht.
Da darfst du schauen, wenn wir zur nächsten Folge eine Sprachnachricht von Jerry
Kuhn. Ich habe das letzte Mal schon angefragt, dass wir das hier thematisiert haben. Also ich will eine Sprachnachricht von Jerry Kuhn. Gab es nicht. Nee.
Der freut sich bestimmt schon aufs nächste Spiel in Weiden.
Ja, nicht nur er. Das kann ich dir sagen. Aber gut, blicken wir voraus aufs Wochenende. Krimitschau in Krimitschau und dann zu Hause. Boah, Premiere. Düsseldorfer EG. Ich weiß nicht, Luis, ihr habt schon mal in Düsseldorf jetzt gespielt. Für uns hier in Weiden, muss ich sagen, ist das, historisch ist ein großes Wort, aber wenn die Düsseldorfer EG hier bei den Blue Devils gastiert, es ist zumindest mal ein sehr, sehr besonderes Spiel. Wie ist das für euch? Spiel wie jedes andere?
Also für mich persönlich, Spiel wie jedes andere. Klar, wenn der DEG nach Weiden kommt, ist das schon was Krasses eigentlich. Ja. Ich meine, allein wenn du Stadionvergleich machst,
ja,
PSD-Bankdom ist
da kann der PSD-Bankdom
mit der bisschen kleiner wie nicht die Hans-Schöpf-Arena, ja. Aber auch nicht schlecht. Also klar, die Hans-Schöpf-Arena ist schöner, aber die freuen sich bestimmt auch mal hierher zu kommen.
Die wollen auch mal hier in dem Kabinentraktor unten.
Die freuen sich da. Ja.
Ob die sich da umziehen, aber gut. Sportlich muss man mal ganz ehrlich sagen, ist es ein Duell auf Augenhöhe. Lassen wir uns überraschen, dann gibt es das Spiel in Krimitschau vorher. Vermutlich, ohne dass ich jetzt vorgreifen will, wieder mit sehr, sehr kleinem Line-up bei den Blue Devils. Und dann, Luis, kommen wir zur beliebten Kategorie der Fanfragen. Und der Luis hat im Vorfeld schon gesagt, stell mir die Frage nicht.
Ach, egal.
Schauen wir mal, du musst auf keine Frage antworten. Aber wir fangen mal an. Hier, da will jemand wissen, ob du... Nee, ich stelle es vor, wie sie hier steht. Frage ihn, ob er seine Schwester mag. PS, seine Schwester Mia. Haha, hätte da gern mal eine Antwort.
Ich liebe beide meine Geschwister.
Okay. Also. Sehr gut, sehr diplomatische Antwort. Man muss so fairerweise sagen, die Frage kommt von seiner Schwester. Vermutlich, weil er kennt den Instagram-Account seiner Schwester nicht. Aber sie kommt vermutlich. Tom, wo machen wir weiter?
Was haben wir hier? Dann bleiben wir in der Familie. Ist deine Familie ab und zu als Zuschauer da, also im Stadion wahrscheinlich? Und wenn ja, macht das was mit einem?
Die sind eigentlich jedes Heimspiel da tatsächlich, weil eine halbe Stunde von hier, also Ringstauf, Weiden ist ja nicht weit. Nee, macht jetzt nicht wirklich viel mit mir. Also ich weiß, wenn ich schlecht gespielt habe, was kommt. Ich weiß, wenn es okay war, was kommt. Ich weiß, wenn es gut war, was kommt. Also, aber macht jetzt persönlich nichts mit mir. Ist eigentlich, meine Eltern schauen schon immer meine Spiele zu, deswegen okay. Nichts Besonderes für mich jetzt, wenn die mal da sind.
Okay, was kommt dann?
Davon distanzieren wir uns jetzt hier in dem Podcast.
Okay. Ich habe die Frage vorher nicht gestellt, weil ich wusste, dass sie in den Fanfragen kommt. Und zwar, ich wandle sie ein bisschen ab. Wenn sich jemand so überhaupt nicht für Sport interessiert wie du, wie landet jemand beim Eishockey?
Oh, also ich habe tatsächlich auch nie Sport gemacht, bis ich 7 war. Und dann gab es in Regensburg immer das Bambini-Turnier. Mhm. War damals ein Riesenturnier, waren Mannschaften aus Russland, Finnland, also wirklich gute Mannschaften waren dort. Und das kannte man und dann haben meine Eltern halt gesagt, ja, ob wir das mal anschauen wollen. Dann bin ich da rein und war so, wow, das will ich machen. Dann haben meine Eltern gesagt, ja, passt, dann schauen wir uns das an und dann war es das.
Also mit 7 bist du ja ein relativer Spätstarter. Deine Familie, ja. Schließe ich jetzt einfach mal daraus, ist auch nicht irgendwie aus der Eishockey-Bubble.
Nee, gar nicht.
Gar nicht. Also durch Zufall, wie kommen die dann drauf, dich da hinzuschleppen? Wollen wir uns das mal anschauen?
Ja, man
wollten
kannte,
die dich irgendwo unterbringen?
Vielleicht. Ja. Vielleicht wollten die mich loswerden. Das kann auch sein.
Du, damit der Bube weg ist von der Straße, nicht, dass er irgendwelche Hobbys anfängt wie Angeln oder so.
Ja. Nicht, dass er nur noch angelt. Mit 2 hat er schon das Angeln angefangen.
Nee, aber das, also man kannte das Turnier in Regensburg. Das stand ja auch immer in der Zeitung, ja, ja. Und so. Und ich wollte halt nie Fußball spielen. Mein Dad hat immer Fußball gespielt. Ich war manchmal dabei, aber hab halt immer gesagt, auf gar keinen Fall. Ich bin die Fußballschwören, bitte.
Okay.
Und dann sind wir halt da einfach mal hingegangen und gesagt, ja, geil, das ist es.
Also er war 7. Die Frage lautet nämlich, wie alt war er, als er das Eishockey-Spielen angefangen hat. Aber ich wollte wissen, wie er dazu gekommen ist, wenn ihn Sport so überhaupt nicht interessiert. Gut, jetzt kommen wir wieder die Fachfragen hier. Neben wem sitzt du in der Kabine?
Neben dem Eddie, also Manuel Edtfelder. Mhm. Und ja, daneben ist der Gang zur Dusche. Also. Und dann kommt der Schweiger.
Okay.
Das noch so.
Also bist ganz schnell unter der Dusche. So. Also das ist immer, wenn dich Sport überhaupt nicht interessiert, das ist immer, ich würde fast schon sagen, so eine Standardfrage auch hier, die geht in Richtung NHL. Und zwar, welches NHL-Team würdest du für dich wählen, wenn du wählen dürftest?
Mir wäre es scheißegal. Also ich sag nein, aber wenn ich da spielen könnte, wäre mir egal wo. Also okay. Sag ich ehrlich, da wäre mir scheißegal wo. Hauptsache ich könnte da spielen.
Aber kennst du dann die Mannschaften dort?
Weißt ja, du, klar, wie die stehen? Ich kenne ein paar, weil wir schon die ganze Zeit Highlights in der Kabine. Aber okay. Wie die stehen?
Ja. Tabellarisch oder sowas, das weißt du überhaupt nicht. Ne?
Nein.
Geil. Nein, geil. Also, aber einmal. Natürlich, das klingt jetzt alles so außergewöhnlich, aber ich finde es einfach geil, wenn einer für sich solche Prinzipien hat, da klar dahinter steht und sich nicht verbiegen lässt, so, oh, aber ich muss mich doch jetzt dafür interessieren und bla bla. Nee, geil. Ich gehe lieber angeln.
Dann haben wir eine Frage, die ist, glaube ich, im Namen von einem jungen Fan gestellt. Zumindest steht es hier so, nämlich von einem, der heißt auch Louis, also Louis, nicht Louis, einem 9-Jährigen, der fragt, wie oft trainierst du?
Jeden Tag, Montag ist Day Off, aber sonst jeden Tag.
Und wie lange sind dann die Trainingseinheiten, damit er schon weiß, worauf er sich einstellen kann?
Das ist ganz okay. Also heute haben wir zum Beispiel um 9 angefangen im Gym und aus dem Stadion raus bin ich um 13:30.
Hm. Das ist schon ein gewisser Zeitaufwand.
Ja, mit Umziehen und so, Kaffee trinken, quatschen.
Es bleibt schon nur eine halbe Stunde Freizeit.
Ja, bleibt schon noch was dazwischen.
Irgendwann muss bleibt schon noch. Und jetzt kommt ja nur, musst nur 1,5 Stunden quetschen. abziehen.
Was zu einer Frage überleitet?
Oleg, was für eine Frage?
Würdest du sagen, dass du ein Musiktalent bist? Ich finde nämlich schon.
Die Frage kommt aus der Kabine, muss man fairerweise sagen, von eurem bitte, vom Klausi.
Ja, weil ich schicke ihm immer, der ist der Einzige, der das so sieht eigentlich. Also ich schicke ihm immer Videos, wenn ich übe, während er isst, und dann schaut er sich das während dem Essen immer an, weißt du, dass er so eine Bespaßung hat während Essen, dass er sich fühlt wie im Wirtshaus.
Mhm. Ja. Geil. Sitzt du dort, oder? Zieht sich ein Maß.
Ja, daheim.
Und hört dann Louis übers Handy beim Quetschen üben zu. Also so hast du es. Hast du einen Bruder, der beim EHC Regensburg spielt?
Habe ich, ja. Der hat früher mit mir, wir haben immer zusammen gespielt eigentlich. Ja, aber dann hat es halt irgendwann nicht mehr so gereicht. Und
der älter, jünger?
Der ist ein Jahr älter.
Okay. Okay, oh Gott, gibt es sowas im Profisport? Wer ist dein bester Kumpel im Team?
Ich verstehe mich eigentlich mit allen relativ gut. Also der beste Kumpel, würde ich sagen, ist der Klausi.
Der deine Musik wenigstens wertzuschätzen weiß. So, wir haben hier, ich will sie eigentlich gar nicht stellen. Ja, nein, hier sind ein paar Fragen aus Selb. Mhm. Wissen ja, Werdegang vom Louis war, praktisch, er hat die komplette Region eishockeytechnisch jetzt durch, auf gehobenem Niveau. Regensburg, Selb und jetzt hier in Weiden. Und da sind noch ein paar Selber, die wollen wissen, Mensch, warum bist du denn nach Weiden gegangen? Warum hast du Selb denn verlassen? Kommst du mal wieder zurück nach Selb? Ah, es sind ein paar Fragen da. Ich frage es einfach, willst du darauf antworten? Willst du diplomatisch antworten?
Klar, kann ich gerne darauf antworten. Also gegangen bin ich, weil ich ich hatte die Möglichkeit, zweite Liga zu spielen, und das wollte ich natürlich nutzen. In meinem Alter wäre ich, würde ich sagen, dumm, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte. Selb war eine geile Zeit, absolut, kann ich da überhaupt nicht beschweren. Aber einfach der Fakt, dass wir abgestiegen sind, war halt, es war brutal hart für die meisten aus dem Team.
Diplomatisch jetzt.
Für mich war es auch hart, aber dann kam halt Weiden, da habe ich mir gedacht, ja, komm, ich wäre doof, wenn ich das jetzt nicht mache.
Hättest du auch andere Möglichkeiten gehabt, DL2? Brauchst du es ja oder nein, du brauchst keine Nachricht.
Weiß ich nicht.
Weil ich wissen wollte, ob die Region eine Rolle gespielt hat, dass du praktisch hier bleiben kannst.
Nee, überhaupt nicht eigentlich. Nicht. Also das war halt das, was ich als erstes gesehen habe, und dann habe ich mir gedacht, ja. Mit dem Jürgen schon länger Kontakt gehabt.
Ist natürlich für ihn hier relativ nah nach Tschechien zum Angeln.
Angeln, nach Hause, wegen Stauf.
Ja, das hat nichts damit zu tun.
Und es gibt ja hier diverse, die Wirtshausdichte, würde ich sagen, ist hier schon noch durchaus gegeben, wo man mal mit der Quetschneuen aufzünden kann. Also du, ich denke, du passt hier wie die Faust aufs Auge, das hab ich schon gesehen. Gut. Du bist echt eine Wucht in der Abwehr. Wirst du manchmal vom Gegner unterschätzt?
Ja, jeder unterschätzt mich. Guck mich mal an. Ja. Also wenn du mich jetzt siehst, du denkst, nee. Aber am Eis, ich fahre gern Körper.
Jo.
Und viele denken halt, ja, niemals schafft er das. Aber dann stehen sie halt da und Opa.
Hoppala. Gut. Einmal frei. Haben wir es durch. Ah, eine außergewöhnliche Folge. Wir haben, ja, die halbe Stunde schon wieder geht es. Ich schaff's einfach nie, dass wir mal bei einer halben Stunde rauskommen. Aber es, glaube ich, war es heute wirklich wert, muss man sagen. Seltene Einblicke ins Privatleben eines Eishockey-Profis, wie wir es hier selten haben. Dafür vielen Dank, Louis.
Immer gerne.
Hat gebockt, wie man neudeutsch sagt. Und ich darf die Zeit nutzen. Ich wünsche euch schon mal frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr, denn ich verabschiede mich dann nach dem Wochenende in den Urlaub. Ab nächster Woche wird hier mein Kollege Max Schlötter sitzen. Danke fürs Zuhören. Louis, danke für deinen Besuch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Servus.
Ciao, ciao.